Deutschlandfunk Kultur heute.
Rot und Grün und Gelb, das sind nicht die einzigen Farben, die heute die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Signalfarbe Orange leuchtet überall dort, wo Menschen ein Zeichen setzen wollen gegen Gewalt an Frauen. Der 25. November ist seit über 20 Jahren internationaler Gedenktag. Und er erinnert an den 25. November 1960, als drei Schwestern in der Dominikanischen Republik nach monatelanger Folter für ihren Widerstand gegen die Diktatur ermordet wurden. Bewusstsein schaffen und Hilfsangebote bekannt machen. Daran beteiligen sich auf unkonventionelle Weise auch 50 Bäckerfilialen in Magdeburg und Umgebung. Gewalt kommt nicht in die Tüte, steht auf dem Papier, in dem die Brote heute über die Theke gereicht werden und damit in den Häusern und Wohnungen landen. Ganz andere Reichweiten schaffen natürlich die großen Medien, die heute auch weltweit den Gedenktag zum Thema machen. Und pünktlich zum Orange Day hat das Deutsche Historische Institut in London eine Online-Ausstellung eröffnet über die Rolle der Medien im Feminismus. Und zwar in Deutschland, Großbritannien und Indien. Barbara Behrendt hat sich durchgescrollt.
Einer der überraschendsten Texte der Ausstellung heißt Gender und Sexualität neu denken. Schon 1905, lernt man da, hat die bengalische Muslimin Begum Rokeya eine Kurzgeschichte mit dem Titel Sultanas Traum im Indian Ladies Magazine veröffentlicht. Darin imaginiert sie ein Utopia, in dem Männer und Frauen ihre sozialen Rollen tauschen. Erst 10 Jahre später publizieren Briten und Deutsche ihre Ideen zur Frage, ob man Männer und Frauen überhaupt in zwei Gruppen teilen kann. Man stößt also hier und da durchaus auf Parallelen beim Thema Feminismus, so unterschiedlich Deutschland, Großbritannien und Indien auch sein mögen. Das bestätigt die Kuratorin Maya Kaspari.
There are some interesting kind of resonances as well. Shared campaigns against sexual violence, campaigns for political rights. Pacifist campaigns in some instances.
Es gäbe, sagt sie, Bereiche, die alle teilen. Etwa die Kampagnen gegen sexuelle Gewalt, gegen Frauen, für politische Rechte und die Friedensbewegungen. Allerdings gäbe es eben auch große Unterschiede. Etwa die Aufgabe der Frauen in Indien, die Nation neu zu gestalten, als es zur Unabhängigkeit von Großbritannien kommt. Viele berühmte Inderinnen waren gleichzeitig Kämpferinnen für Gleichberechtigung und für die Unabhängigkeit. Ein Foto von Madame Karma zeigt die indische Aktivistin bei einer Konferenz im deutschen Exil in Stuttgart 1907, auf dem sie ihre eigens designte Unabhängigkeitsflagge präsentiert. Auch das ist zwar eine kleine historische Überlappung, die Kopplung von Deutschland und Großbritannien mit Indien hat aber organisatorische Gründe. Das Deutsche Institut in London hat lange mit dem Institut in Delhi kooperiert und die Ausstellung war ursprünglich als Wanderausstellung durch die drei Länder geplant. Thematisch platzt die Schau aus allen Nähten. Geschichten aus DDR und BRD werden präsentiert, aus der Suffragettenbewegung, dem indischen Kolonialismus, aus einem gigantischen Land mit dutzenden Sprachen. Und auch der afrodeutsche Feminismus spielt eine Rolle. Eigentlich schön hier, die New Yorker Dichterin und Aktivistin Audre Lorde zu hören, die 1984 an der FU in Berlin gelehrt hat. In einem der raren Tonbeispiele der Ausstellung sagt sie:
There's no such thing as universal poetry. The reason why we believe there is something called universal poetry is because what has been called universal for years and years and years is usually what is male and what is white.
Es gibt, heißt das, keine universelle Poesie. Das, was über Jahre universell genannt wurde, ist normalerweise das, was männlich und weiß ist. Ein gewichtiger Satz. Allerdings fragt man sich spätestens hier, weshalb die Ausstellung Feminismus und die Medien heißt, wenn auch die Geschichten von Professorinnen, Aktivistinnen und Künstlerinnen erzählt werden, die auf die Massenmedien kaum Einfluss hatten. So wenig wie die wunderbaren Porträtfotografien von Shiba Chachi, die hauptsächlich in Museen und Galerien gezeigt werden. Am meisten verwirrt aber die Präsentation der Ausstellung im Netz. Die Organisatorinnen sprechen euphemistisch von einem Mosaik. Man könnte es auch Chaos nennen. Unmöglich für einen Außenstehenden, sich zurechtzufinden, denn die Sortierung in die 5 Kapitel Recognition, Redefinition, Remapping, Reclamation, Regeneration bleibt undurchschaubar. Und obwohl man sich auch nach Jahren und Ländern durchklicken kann, geht alles wild durcheinander. Plakate in Indien, Radiosendungen in England, die Wir-haben-abgetrieben-Kampagne hier in Deutschland. Interessant sind die Artikel alle. Einen roten Faden aber sucht man vergeblich. Medien sind zudem kaum zu finden. Kein bewegtes Bild, wenig Audiomaterial. Also liest man sich durch viel Text und scrollt sich, das ist schön, durch Plakate und Flugblätter. Und dann, man glaubt es kaum, endet die Ausstellung noch vor dem Zeitalter des Internets. Dabei liegen doch gerade hier die brennenden Fragen. Wie wirken sich die Millionen Selfie-Präsentationen auf Instagram und Co. auf das Frauenbild aus? Shiba Chachi hatte bei der Vernissage auf Zoom auf die Beschaffenheit der Kameralinse in Smartphones hingewiesen, die ein Gesicht immer auf eine bestimmte Weise einfange.
The technology itself is political. But I think what we need to do is
Technologie ist politisch, sagt sie. Wir müssen darin mit unserer Feministinnen-Nase den Geruch des Patriarchats aufspüren.
Of patriarchy.
Das allerdings muss eine andere Ausstellung leisten.
Zu diesem Schluss kommt Barbara Behrendt. Sie hat sich Forms Voices Networks angesehen, eine digitale Ausstellung des Deutschen Historischen Institutes in London über Feminismus und die Medien.